Zeit für Sudel deck Dudel.
Hallo, und da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen.
Stories.
Und das hieß, ich soll dann einfach in den Busch gehen. Nice. Ein Buchsbaum.
Interviews.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Hat ganz viel Spaß gemacht.
Von und mit Lea. Drei, zwei, eins. Sudel deck Dudel. Der Podcast.
Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig krass. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz so ein bisschen vor, dass die Leute so ein bisschen wissen, wer du bist, was du so machst und so. Und dann steigen wir so ganz gechillt in den Talk ein.
Ja, also hallihallo, ich bin Sophie Jones. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus der Nähe von Leipzig und ich bin Autorin und Miss Sachsen und ja, mach halt so mein Ding.
So ein bisschen Autorin.
Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da.
Ja, aber voll krass, voll cool. Du hast ja genau über das Thema, über das wir heute sprechen, also Zeugen Jehovas, auch dein Buch geschrieben, ne?
Genau, also ich habe meine Autobiografie geschrieben, die heißt Erlöse mich von dem Bösen und die ist im März rausgekommen und da habe ich halt so ein bisschen von meinem Leben erzählt und das hatte auch echt eine gute Resonanz, muss ich sagen.
Voll gut. Aber wie du bist du bist auch Miss Sachsen?
Ja.
Voll cool.
Ach, das hast du gar nicht gekriegt.
Ja doch, ich habe das so mitbekommen, dass du bei der Miss mal auf jeden Fall mitgemacht hast, aber Miss Sachsen habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Aber voll cool, wie kamst du dazu, dass du da mitgemacht hast?
Also ich mache ja schon so seit ungefähr 3,5 Jahren Aufklärungsarbeit. Also ich habe mich ja damals auf YouTube als Sektenaussteigerin geoutet und habe da eigentlich angefangen, so mich da ein bisschen mehr zu engagieren, weil ich gemerkt habe, der Bedarf ist da. Und dann habe ich einfach überlegt, was könnte ich denn noch so als Plattform nutzen, um mehr Leute zu erreichen, um mehr Leute irgendwo aufzuklären. Und dann irgendwie kam ich auf die Idee, ich könnte doch mal bei einer Misswahl mitmachen. Weil die hatten das Konzept geändert, also es geht quasi nicht mehr nur um Optik, sondern halt vor allem auch um Frauen, die eine Vision haben, die sich engagieren, die etwas verändern wollen. Und da dachte ich, da passe ich doch eigentlich ganz gut rein und könnte das halt echt als Plattform für mein Thema nutzen. Ja, hat eigentlich auch ganz gut geklappt.
Ja, schon. Also ich habe das auch mitbekommen, weil eine, die mit mir studiert hat, die hat auch, war die auch Miss Sachsen? Ich weiß es gar nicht mehr. Die hat auf jeden Fall auch mitgemacht. Und ich habe ja in Sachsen studiert, deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob die...
Wo hast du studiert?
In Mittweida. Weiß nicht, ob die das...
Ah, das sagt mir tatsächlich was, ja. Sagst du ja nicht so groß.
Also in Leipzig war ich nämlich auch schon. Das ist, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde oder so von Mittweida. Das ist so bei Chemnitz da unten.
Ja.
Und genau, die hat nämlich auch da mitgemacht. Und also es ist tatsächlich so, glaube ich, dass es da nicht mehr nur so rein ums Optische geht, natürlich schon auch irgendwie, aber dass es, glaube ich, echt so Mädels sind dann, die halt irgendwas vertreten und irgendwo hinterstehen und so. Das finde ich voll cool, dass es halt nicht mehr nur ums Aussehen geht, quasi so wie früher.
Wäre ja auch gar nicht mehr zeitgemäß, also kann man ja jetzt überhaupt nicht mehr umsetzen. Also wir hatten zum Beispiel auch gar keinen Bikini-Walk oder so. Wir hatten auch unter den Top 4 war eine Plus-Size-Kandidatin. Ich glaube, das gab es vorher auch nicht. Also du hast ja keine Mindestgröße, keine Maße vorgegeben oder so. Das ist eigentlich, sage ich mal, relativ irrelevant. Und das sind halt mittlerweile, also alle von uns, die wir dabei waren, wir sind normale Frauen, also jetzt nicht irgendwie krass außergewöhnlich Modeltypen oder so.
Ja. Ja, aber das ist ja schön. Ich meine, jeder ist ja auch einfach auf seine Art und Weise schön. Und ich finde Schönheit ist sowieso einfach super subjektiv. Und vor allem macht ja auch der Charakter nochmal viel aus. Und der kommt natürlich dann, wenn man mehr auf Charakter und Botschaft setzt, nochmal viel mehr auch zur Geltung. Deswegen voll schön. Ja, voll gut.
Ja.
Wir reden heute über das Thema Zeugen Jehovas und vielleicht kannst du ja einfach mal erstmal kurz als allererstes wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen erklären, wer die überhaupt sind für die Leute, die es noch nie davon gehört haben. Ich glaube, es werden recht wenige sein, aber einfach so, dass alle so ein bisschen die Basics beherrschen.
Okay, also die Zeugen Jehovas sind in Deutschland aktuell eine Religionsgemeinschaft, die auch rechtlich irgendwo anerkannt ist. Für mich ist es aber eine Sekte. Das würde ich dann auch nachher nochmal ganz genau erläutern. Warum? Weil es gibt halt so verschiedene Sektenmerkmale, an denen kann man halt erkennen, ob man, also klar, wenn man dabei ist, wird man immer sagen, ich bin nicht in der Sekte, aber wenn man das objektiv beobachtet, kann man, es gibt ja auch von anderen Kirchen genug Abspaltungen und dann kann man sich halt daran orientieren und sagen, okay, werden diese Merkmale erfüllt, ist das tatsächlich eine Religion oder ist es doch eher eine Sekte, genau. Und die sind, also Jehovas Zeugen sind weltweit vertreten, haben über 8 Millionen Mitglieder weltweit, sind in jedem Land der Erde, haben in Deutschland, glaube ich, 160.000 Mitglieder ungefähr und produzieren tatsächlich auch die zwei auflagenstärksten Zeitschriften der Welt. Also dieser Wachturm und der Erwachet, ne, der eine oder andere hat das bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder gehört, sind mit Abstand wirklich die am meisten verbreiteten Zeitschriften auf der Welt und sind auch in, keine Ahnung, ich glaube über 40 Sprachen oder knapp 40 Sprachen übersetzt. Das hat keine andere Zeitung. Also nur mal so nebenbei, dass man so sich ein bisschen die Größenordnung vorstellen kann, ne? Weil meistens sind die ja dann doch so ein bisschen, sage ich mal, unterm Radar, aber es gibt schon extrem viele und die haben auch einen echt großen Einfluss.
Das haben wir nämlich auch, wir haben uns ja so ein bisschen schon damit im Voraus befasst, also ich habe schon einen Stream sozusagen gemacht zum Thema Sekten insgesamt, wo wir zum Beispiel auch Scientology uns da so eine Dokumentation drüber angeguckt haben und so, und da haben wir eben auch eins über die Zeugen Jehovas gesehen und da wurde das mit dem Wachturm zum Beispiel auch gesagt, ja Wachturm, ne, ja, und ja, das ist echt, also da saß ich auch da und dachte mir so, boah krass, weil sowas wusste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht und aber ist es, also sind es quasi Zeugen Jehovas dann Menschen, die so ganz normal, also mein Nachbar zum Beispiel könnte auch ein Zeuge zum Beispiel sein, oder?
Also meinst du, ob die normal unter uns leben?
Ja, genau, sozusagen, weil es gab ja mal diese eine Sekte, bei mir jetzt im Allgäu war die ganz groß, weil da halt auch Misshandlungen aufgedeckt worden sind und sexuelle Übergriffe an Kindern und so. Diese 12 Stämme hießen die, glaube ich. Weiß nicht, ob du schon mal von denen gehört hast.
Ja, tatsächlich was, aber ich wusste nicht, dass es die auch in Deutschland gibt. Das ist ja krass.
Doch, doch, das hat so ein RTL-Reporter damals investigativ aufgedeckt und dann gab es da richtige Klagen und vor Gericht und ich glaube, die gibt es jetzt auch nicht mehr, soweit ich weiß. Aber und da war es halt so, dass die wie so ein Dorf hatten und quasi so einfach in so einem Dorf zusammen gelebt haben. Also nicht so, dass die so verstreut waren, sondern wirklich wie so ein Dorf hatten und das war dann so dieses Dorf von dieser Sekte. Und so habe ich mir ehrlich gesagt die Zeugen auch immer vorgestellt, deswegen war ich ein bisschen verwundert.
Also tatsächlich sind die weil du es angesprochen hast mit Kindesmissbrauch und so, das gibt es natürlich bei Jehovas Zeugen auch sehr viel, ist aber halt auch noch nicht bekannt, sage ich mal. Also kommt gerade in den letzten Jahren immer mal was ans Licht, auch vor allem in anderen Ländern, also in Deutschland ist das medial auch noch nicht so präsent. Aber die haben jetzt nicht eigene Städte oder eigene Schulen. Also der normale Zeuge geht arbeiten, geht zur Schule, wohnt irgendwo und du erkennst die halt meistens irgendwo am Kleidungsstil oder daran, dass sie keinen Geburtstag feiern, keinen Weihnachten feiern und so. Aber du kannst nicht, also es gibt zwar Regeln, die für alle gelten, aber es halten sich natürlich nicht alle an die Regeln so. Also es gibt halt welche, die sind ein bisschen strenger, denen merkst du das direkt an und dann gibt es halt welche, von denen würdest du es teilweise gar nicht denken, dass das Zeugen sind. Die sind halt eher dann so die Mitläufer.
Okay, ja, weil Rosie Fox hat zum Beispiel auch geschrieben, eine meiner guten Freunde ist auch Zeugin Jehovas. Sie haben mich damit immer in Ruhe gelassen, finde manche Sachen aber echt krass. Weil, also in der Doku zum Beispiel war es auch so beschrieben, dass Zeugen quasi nur auch Zeugen als Freunde haben. Also, dass man quasi keine anderen als Freunde haben darf, sozusagen. Keine Nicht-Zeugen, sozusagen.
Das ist schon so, dass es die Regel gibt, dass du dir quasi bloß oder dich nur mit Menschen umgeben sollst, die natürlich dieselben Ziele haben wie du, also auch nach der Bibel leben. Aber klar, du kannst dich ja gar nicht zu 100% dran halten, wenn du zum Beispiel, also ich habe mich in der Schule dann auch immer so ausgegrenzt, ne? Aber viele schaffen das halt auch einfach nicht und wollen ja auch irgendwo normale Freunde haben, aber eigentlich ist die Regel so, ja.
Okay. Wie war das dann, als du ausgestiegen bist, ja mit 18 dann ausgestiegen, ne?
Genau, also ich wurde reingeboren, also meine Eltern waren beide Zeugen Jehovas, dann haben sich meine Eltern getrennt und du darfst dich nur unter biblischen Scheidungsgründen trennen. Und das ist, der einzige biblische Scheidungsgrund ist Ehebruch, also wenn einer von beiden quasi fremd geht und das war nicht der Fall, also ist die Ehe vor Gott nicht geschieden. Das heißt, das ist quasi nicht in Gottes Sinn. Und mein Vater wurde dann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen in dem Zuge. Weil eigentlich hätten sich halt meine Eltern nicht scheiden lassen dürfen, laut den Regeln. Und es ist so, dass du als Ausgeschlossener von allen aktiven Mitgliedern geächtet wirst. Das heißt, egal ob das deine Freunde sind oder deine Familie, jeder Zeuge Jehovas darf nicht mal einen Ausgeschlossenen grüßen. Also selbst wenn du den bei Lidl an der Kasse triffst und das ist dein Vater, der ist aber ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, dann darfst du dem nicht mal grüßen.
Krass.
Und das ist tatsächlich richtig heftig. Das ist aber natürlich nur, wenn du getauft bist. Ich war ja damals noch ein kleines Kind. Für mich hat das noch nicht so streng gegolten, quasi die Regel. Aber als ich mich dann habe taufen lassen mit 17, das ist auch verhältnismäßig spät gewesen, musste ich dann den Kontakt zu meinem Vater abbrechen. Und habe das dann halt einfach nicht gut verkraftet. Und das war so mit einer der Auslöser, warum ich dann erstmal wie aufgewacht bin. Also du kannst es dir ja schon irgendwo wie eine Gehirnwäsche vorstellen, wenn du seit Geburt an da so indoktriniert bist. Dann und nichts anderes auch kennst, dann brauchst du ja ein Stück, um erstmal normal irgendwo zu denken, wie ein normaler Mensch, weil du ja in einer völlig anderen Welt lebst. Und ja, dann bin ich mit 18 auch ausgestiegen.
Okay, also du warst ja von vornherein mit dabei. Wir haben in dieser Doku auch gesehen, dass man dann wie so eine Art Kirche hat eben, oder wahrscheinlich ist es eine Kirche.
Königreichssaal heißt das.
Wie heißt das?
Königreichssaal.
Ah, genau. Und da ist dann quasi jemand, der irgendwie was vorbetet und alle beten das quasi die ganze Zeit so nach, oder?
Na, nee, also du hast quasi da ein Programm, wo da wird immer zu Anfang und zu Ende gebeten, zwischendurch werden Lieder gesungen und dann gibt's halt Vorträge oder es wird zusammen studiert, also der Wachturm zum Beispiel, werden Artikel besprochen oder es werden irgendwelche Darbietungen gemacht, also je nach dem Thema halt. Ah, okay. Und dann musst du halt immer hingehen, also zu den Zusammenkünften. Also wo ich klein war, war das dreimal in der Woche, dann später war es zweimal in der Woche. Und es fällt halt auch auf, wenn du nicht da bist. Also die kontrollieren sich halt auch immer so ein bisschen gegenseitig, ne, damit quasi keiner vom Glauben irgendwo abfällt.
Ja, okay. Das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Also das Thema Kontrolle, ob das wirklich dann so stark kontrolliert wird, dass man wie überwacht ist quasi die ganze Zeit so ein bisschen.
Na, ich glaube, die schlimmste Überwachung ist eigentlich, bist du selbst. Also es wird da so viel mit emotionaler Erpressung gearbeitet, mit Schuldgefühlen gearbeitet. So, du hast ja ständig Angst, auch vor Gott oder aber noch schlimmer vor dem Teufel. Also das ist ja für dich alles real. Du glaubst ja immer, dass du irgendwie einen Fehler machen könntest, mit dem du dir deine Chance auf das Paradies zum Beispiel verbaust. Und du weißt ganz genau, egal was du tust, Gott sieht dich. Und wenn du eine Sünde begehst, dann wirst du halt irgendwo bestraft. Und damit wirst du halt selber auch, also du weißt ganz genau, wenn du sündigst, dann ist eigentlich deine Pflicht, zu den Ältesten zu gehen, also zu den älteren Männern in der Versammlung quasi und denen das zu beichten. So, dann kannst du nur geläutert werden quasi.
Ach krass, also ist der Glaube so stark, dass sie wirklich glauben, dass Gott und der Teufel so richtig existieren und dir dann was Böses tun quasi.
Die glauben tatsächlich auch an Dämonen. Also ich habe als Kind auch immer an Dämonen geglaubt, ne? Also ich dachte auch, dass die vielleicht in irgendwelchen Sachen drinstecken oder so. Das war immer meine Horrorvorstellung, dass ich mir mal irgendwo, keine Ahnung, was vielleicht irgendwie auf einem Flohmarkt was kaufe und dass da ein Dämon drin ist.
Ach krass.
Kein Scheiß.
Krass, ey. Aber wie bist du dann quasi aufgewacht? Also ich meine, wenn du ja jetzt wirklich so erzogen worden bist von klein auf und da so einen krassen Glauben dran hattest, wie kam es dann dazu, dass du irgendwann jetzt gemerkt hast, okay, das gibt's einfach alles gar nicht?
Na, das war jetzt nicht von jetzt auf gleich, dass ich gemerkt habe, dass es nicht existiert. Also du hast es ja schon dein ganzes Leben lang geglaubt, ne? Und ich habe ja auch, also die predigen ja auch den Weltuntergang. Ich habe ja auch immer gedacht, dass möglichst morgen die Welt untergeht. Und ich wollte natürlich auf der richtigen Seite stehen, so, weil alle Menschen, die nicht an Jehova glauben, jetzt grob runtergebrochen, werden quasi nicht in das Paradies kommen, also werden sterben und alle Zeugen Jehovas kommen quasi ins Paradies. Und ich wollte das natürlich nicht wegwerfen, diese Chance auf mein ewiges Leben. Aber ich habe, also wie die Sache mit meinem Vater, das war so ein ausschlaggebender Punkt. Und dann halt auch andere Dinge, zum Beispiel dieses Bluttransfusionsverbot. Dann habe ich also ich bin ja dann ein bisschen älter geworden und habe dann auch mal so drüber nachgedacht, was ist denn, wenn ich eigentlich Kinder habe? Ich würde es niemals übers Herz bringen, zu meinem Kind zu sagen, du brauchst so einen Blutausweis und wenn du einen Unfall hast, dann musst du sterben. Und das waren so Sachen, da habe ich als kleines Mädchen, habe ich darüber nicht nachgedacht. Ich hatte aber auch, als ich in der Grundschule war, immer meinen Blutausweis dabei. Und ich hätte auch selber den Ärzten gesagt, wenn mit mir was gewesen wäre, nein, ich sterbe für Gott. Und ich hätte es super gern gemacht. Das hätte mich erfüllt. So, dann wäre ich ja irgendwo Märtyrerin gewesen quasi und hätte auch, wäre Jesu Beispiel gefolgt und so. Das wäre für mich gar nicht schlimm gewesen, für Gott zu sterben. Das wäre das Beste gewesen, was ich hätte tun können da. Also habe ich damals gedacht.
Vielleicht kannst du das mit dem Blutausweis nochmal kurz erklären, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ich wusste das auch nicht. Mein Papa, der ist Arzt. Und der hat nämlich gesagt, ich soll dich das fragen, weil der hatte auch einen Kollegen damals, der war auch Zeuge Jehovas. Und der durfte anscheinend nicht mal Blut transportieren, also das nicht mal irgendwie tragen, weil er dann irgendwie in Kontakt mit dem Blut gekommen wäre und dann wäre er irgendwie ausgeschlossen worden oder irgendwie so. Und der hatte zum Teil auch Kinder, die Zeugen Jehovas waren und wo es dann hieß, ja, nee, die bekommen kein Blut. Und das war für ihn immer super, der Struggle dann.
Der war auch Arzt,
Ja,
der Zeuge.
ich glaube, anscheinend. Also mein Papa, oder ich weiß nicht genau, ob es ein Kollege war, aber irgendwie hat er im Krankenhaus gearbeitet, aber durfte quasi mit Blut nichts zu tun haben und durfte das auch nicht irgendwie transportieren oder so.
Aber das finde ich, also ja, aber das finde ich seltsam, weil eigentlich, also dass der Arzt ist tatsächlich, weil kaum ein Zeuge Jehovas hat irgendwie ein Studium. Also ich durfte ja damals auch, oder also ich kenne auch nur eine Person, die studiert hat und auch nur super wenig mit Abitur. Also das, oder na gut, er kann natürlich erst in der Welt, also normaler Weltmensch gewesen sein und später dann Zeuge. Das kann natürlich sein. Aber egal, also ich erkläre das nochmal kurz mit den Bluttransfusionen. Also es ist so, dass du hast so ein, auch als Kind hast du so eine kleine Karte, da steht dein Name drauf und die Namen deiner Eltern und da steht halt drauf, dass du im Falle der medizinischen Notwendigkeit, wenn du zum Beispiel einen Unfall hast, dass du keine Bluttransfusion bekommst. Und das unterschreiben deine Eltern. Und das hast du auch immer dabei. Also das beschützt du tatsächlich wie dein Leben. Ich hatte das jeden Tag dabei. Es war immer in meinem Ranzen, es war immer da. Und in dem Moment, also sie glauben, dass Blut heilig ist und dass deswegen, sie essen zum Beispiel auch keine Blutwurst. Also das ist einfach, ist auch, wenn ich so heute drüber nachdenke, auch gar nicht logisch zu erklären, weil, also quasi, sie sagen, nur Gott darf Leben geben und Leben nehmen, aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn du jemanden sterben lässt, weil du dem kein Blut gibst, dann nimmst du ja das Leben auch. Aber gut, also sei mal dahingestellt, ich habe das damals auf jeden Fall so geglaubt. Und das ist halt die Regel bei denen, ne? Und wenn du zum Beispiel trotzdem, also du hast einen Unfall, du bist im Krankenhaus und du denkst dir, boah, nee, ich will doch leben und lässt dir trotzdem eine Bluttransfusion geben, dann wirst du ausgeschlossen und verlierst quasi dann dein komplettes soziales Umfeld und hast da eigentlich auch nichts gekonnt. Also lebst du zwar, aber bist halt eigentlich doch irgendwie dann tot.
Also du wirst dann schon ausgeschlossen, weil mein Papa hat nämlich gesagt, wenn er jetzt, also er hat dann irgendwie gesagt, ja, aber das Kind, das war damals irgendwie so, braucht Blut. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, nee. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, was passiert denn, wenn wir jetzt sagen, wir geben dem Kind Blut? Und dann hat sie gesagt, ja, also nee, das wird auf keinen Fall ausgeschlossen und so. Aber es ist dann schon so. Also die sagen dann nur, das wird nicht ausgeschlossen, im Endeffekt dann schon, oder?
Auf den Einzelfall drauf an. Also jemand, der nicht getauft ist, den kannst du auch nicht ausschließen. Aber es ist natürlich, also die Frage ist ja am Ende, ist es deine eigene Schuld? Also sagst du selber, ja, ich will die Bluttransfusion oder kannst du eigentlich gar nichts dafür, weil der Arzt sich zum Beispiel drüber wegsetzt? Also Ärzte haben ja auch ein Eid, eigentlich geht das gar nicht, dass man in Deutschland sich an solchen, so einen Wisch hält, wo drauf steht, lasst mich bitte sterben. Das kann ja gar nicht funktionieren. Aber ja, also das ist natürlich immer nach, von Fall zu Fall ist es unterschiedlich.
Ja, auf jeden
Klar.
Fall. Ja, gut, kommt wahrscheinlich eben dann auch drauf an, wie stark man dann halt gläubig ist in
Aber
dem.
die haben zum Beispiel auch, die haben zum Beispiel so alternative also alternative Methoden quasi, aber das ändert sich auch ständig, die Regeln. Also da bin ich auch absolut gar nicht mehr im Bilde. Aber als Filmtipp, zu dieser Blutsache. Da gibt es die Verfilmung von Ian McEwan, Kindeswohl. Das ist eine Buchverfilmung. Und da ist auch ein Zeuge Jehovas Junge, der quasi auch eine Bluttransfusion benötigt. Und die Eltern wollen ihm das halt nicht gewähren.
Ah, okay. Ja gut, muss man sich mal merken, auf jeden Fall. CRC hat geschrieben, wie würdest du deine religiöse Ansicht jetzt einstufen? Atheist oder gläubig? An was glaubst du jetzt? Glaubst du überhaupt noch?
Also ich habe eine Weile gebraucht, um so meine Mitte zu finden. Also wenn du natürlich aus so einer Gruppierung kommst und immer super streng gläubig warst. Also ich habe am Tag bestimmt 10 bis 15 Mal gebetet, mindestens. Boah. Und also einfach so auch in jeder erdenklichen Situation. Und heute würde ich sagen, ich glaube, dass eine höhere Macht existiert, aber es ist für mich eher sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit oder quasi die Gesetze der Anziehung. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auf irgendeiner Wolke ein alter, dicker, weißer, bärtiger Mann sitzt und sie sagt, heute habe ich aber Lust, dass der Sophie mal irgendwas Schlechtes passiert und heute habe ich Lust, dass ihr was... Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich habe... Also so ein Gott, den ich kennengelernt habe, da waren so viele Widersprüche in der Bibel und der war für mich irgendwo vom Gefühl her auch so ein bisschen willkürlich. Also wie er auch teilweise so Strafen über die Menschen gebracht hat und so. Und das ist für mich nicht schön zum Glauben. Also ich halte mich nicht für religiös, aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwas gibt. Ich rede total viel, es tut mir super leid, aber ich bin halt einfach eine Labertasche.
Nee, das ist super. Ich meine, das ist ja Sinn der Sache hier. Ist ja voll interessant, ich finde das super. Alles gut. Wie ist es zum Beispiel mit Feiern oder so? Also wenn man jetzt 18 ist und man ist Zeuge und man möchte gerne in den Club gehen oder so, geht das? Weil insgesamt feiern, so Geburtstag, Weihnachten und so gibt es ja nicht. Kann man so feiern gehen?
Nee, also du musst immer unterscheiden zwischen so biblischen Regeln, also zwischen Glaubensgrundsätzen, die quasi vorgeschrieben sind, an die du dich definitiv halten musst. Mhm. Und dann gibt es halt so, sage ich mal, wie Grauzonen. Also damals in der Bibel kann natürlich nicht drinstehen, geht nicht in die Disco, weil ist ja also nicht möglich. Aber also bei uns, es ist eigentlich verboten, weil du hast halt super viel schlechten Einfluss, dann wird Alkohol getrunken, dann, also da wird halt wahnsinnig vorgewarnt, aber ich kenne tatsächlich super viele Zeugen, die damals heimlich in der Disco waren. Oder, was eigentlich noch viel schlimmer ist, die machen dann teilweise auch richtige Zeugenpartys. Die sind viel, viel krasser als jede weltliche Disco. Ich war dabei, ich weiß, wovon ich rede.
Okay, wie sieht so eine Party dann aus?
Naja, es ist eigentlich wie eine, also es ist halt eine geschlossene Veranstaltung, wie eine normale Disco-Fete quasi, mit genauso weltlicher Musik. Also was wir eigentlich, es wird ja auch immer gesagt, du darfst dir keine Filme angucken, keine Musik hören, keine Bücher lesen, wo zum Beispiel Gewalt verherrlicht wird, wo unehelicher Sex vorkommt, was zu materialistisch ist und so. Also da kannst du gar keinen Film gucken, da kannst du kein Fast and Furious gucken, da kannst du nichts gucken. Oh Gott. Aber natürlich hält sich da nicht jeder dran. Und auch Liedtexte, so ist in jedem Lied, egal ob es auf Deutsch ist oder auf Englisch, ob es Schlager ist oder Rock, wird immer irgendwas von Sex oder von was auch immer gesungen. So. Und die sind nicht verheiratet, die Menschen. Und trotzdem hört man das an. Also das, ja, also keine Ahnung. Es gibt halt Leute, die halten sich eher sehr streng da dran. Meine Mutter war super, super streng. Die hat mir teilweise, das war so unangenehm als Teenager, wenn die mir so Liedtexte übersetzt hat von Liedern, die ich gehört habe. Und dann hat die mir das wirklich so Wort für Wort, das war peinlich hoch 10, hat die mir das so überliefert, was ich da für böse, teuflische Musik höre. Ja, krass. Und andere, die...
Aber hast du noch Kontakt zu, also ist deine Mutter immer noch Zeugin oder ist sie auch ausgetreten inzwischen?
Meine Mutter ist noch Zeugin. Ich habe die tatsächlich, also sie darf ja zu mir auch keinen Kontakt haben.
Genau.
Aber ich bin da nicht böse drüber. Also ich habe sie jetzt seit, wie alt bin ich?
26. Gut, dass ich es weiß.
Tatsächlich, wenn man keinen Geburtstag feiert, ne, das ist echt...
Ja,
das
gut,
ist gar
stimmt,
nicht
klar.
Ne? Also ich mache ja heute jetzt auch nicht so richtig, aber egal. Jedenfalls, meine Mutter habe ich, glaube ich, seit 7 Jahren oder so nicht gesehen, mit einer Ausnahme. Also ich war einmal mit dem Frühstücksfernsehen bei ihr und das hat aber nicht so gut funktioniert. Nee. Das Video gibt es auch noch online. Also wen das interessiert, der kann das gerne schauen. Weil da haben wir meine Mutter auf dem Weg zu einer Zusammenkunft abgepasst. Und das war richtig,
Wusste
richtig
sie
seltsam.
das oder war das nicht geplant?
Nein, das war, wir sind dort auch einfach aufgeschlagen mit Kamerateam.
Oh.
Und ich habe davor schon ein paar Jahre nicht mit ihr gesprochen und wollten sie halt zum Gespräch. Und sie hat auch, also ich habe die da, glaube ich, auch schon 3 Jahre oder so nicht gesehen gehabt. Und da meinte sie so, ja, Sophie, also hat das ihre Hand so hingehalten wie so ein imaginäres Telefon. Hättest du nicht anrufen können? Wir haben auch nie telefoniert oder so, ne? Aber hat halt so getan, als würden wir uns quasi jeden Tag sehen und nicht, als hätte sie ihre Tochter 3 Jahre nicht gesehen. Also das war super, super seltsam, aber hat eigentlich, also sehr gut veranschaulicht, wie krass doch die Religion ist. Also sie hat mich Jahre nicht gesehen, ist dann auch in die Zusammenkunft lieber gefahren, als sich mit ihrer Tochter zu unterhalten, so. Also was da Priorität hat, hat man halt extrem deutlich gesehen. Ich wusste das ja, aber so für Menschen, die das halt nicht wissen, ist es super unverständlich und auch also schockierend. Selbst, also mich schockt es jetzt nicht mehr, aber muss man sich ja mal überlegen, so man hat Familie, die eigene Tochter und sagt sich so, nö, da ist mir aber meine Religion wichtiger. Da gehe ich jetzt lieber in die Versammlung, nicht, dass ich was
Vor
verpasse.
allem, wenn man sich so 7 Jahre nicht gesehen hat, irgendwie, oder
Nee,
halt.
da waren es bloß 3 Jahre oder
Ja,
so,
aber
aber.
trotzdem, also 3 Jahre halt.
Ja, gut.
Ist ja jetzt
Ja,
nicht so vorgestern zuletzt gesehen oder so. Also
ja.
krass, ey.
Naja, und wir haben dann dort tatsächlich, also wir sind auch 2 Stunden dorthin gefahren, ne? Weil meine
Boah.
Mutter, die wohnt ja nicht in demselben, also die ist auch danach. Ich bin ja schon mit 16 ausgezogen, und sie ist. Dann später hat sie neu geheiratet, ist weggezogen. Und also wir mussten auch 2 Stunden dorthin fahren
Aber
quasi.
dann
Und
auch
das war.
einen Zeugen geheiratet wahrscheinlich, oder?
Genau, einen braven Zeug. Also ich glaube, der ist sogar Ältester oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, und haben nur tatsächlich dann 3 Stunden bei der Tankstelle gewartet auf sie, weil sie gesagt hat, ja, wir sind dann und dann wieder da von der aus der Zusammenkunft. Und haben dann auf sie gewartet quasi. 3 Stunden und dann ist sie aber nicht aufgetaucht und dann sind wir wieder weggefahren.
Krass.
Also, nee, dann ist sie an uns vorbeigefahren, genau.
Ach,
Ja.
vorbeigefahren sogar noch.
Ja, aber sie wusste ja, dass wir wieder da sind. Aber sie wollte es halt bewusst nicht. Also, ja.
Ja.
Aber das ist auch nicht schlimm. Also, ich möchte eigentlich, also für mich persönlich ist es nicht schlimm, aber ich finde es schlimm, dass es so etwas gibt, weil. Da muss man sich ja mal überlegen, wie krass diese Gemeinschaft ist, dass sie Familien so krass zerstören kann, ne? Dass sich Eltern ihre Kinder verstoßen und andersrum.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Rosie Fox hat auch geschrieben, irgendwie auch voll egoistisch, sein Kind quasi zu verstoßen, damit man selber am Ende dann in den Himmel kommt. Oder halt in dieses Paradies oder wie auch immer.
Tatsächlich, aber die sind halt verpflichtet, ne? Also das ist eine Regel, du darfst keinen Kontakt mit Ausgeschlossenen haben. Und da dran, das ist Gesetz. Und deswegen trauen sich, glaube ich, auch viele nicht rauszugehen, weil die das ganz genau wissen. Weil es gibt tatsächlich wie so Familienclans oder so, wo die Großeltern, die Urgroßeltern, Tanten, Onkels alles Zeugen sind. Und wenn einer dann sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich glaube das nicht mehr, ja, wenn der rausgeht, der hat ja niemanden. Der hat ja gar keine Familie mehr, nichts. Und dann
Ja.
bleiben die halt eher drin.
Wie ist es bei deinem Vater? Weil der ist ja auch ausgetreten, ja dann sogar vor dir. Hast du zu dem Kontakt und ist da alles gut oder wie sieht's da aus?
Ja, mit meinem Vater habe ich wieder ein sehr gutes Verhältnis, da bin ich auch extrem froh drüber. Also er ist ja auch ausgeschlossen, genau.
Aber sieht er das dann auch alles so wie du jetzt im Nachhinein und denkt sich so, oh mein Gott, wie krank ist das eigentlich alles? Oder ist er auch vielleicht traurig drüber, dass er jetzt ausgeschlossen wurde? Wegen dieser Scheidung.
Nee, also das war damals so, dass mein Vater wissen wie raus, also wie rausgeworfen wurde. Also es wurde ihm nahegelegt, doch von selber zu gehen und hat er dann halt auch gemacht, weil es war halt schon eine hässliche Trennung, sag ich mal so. Und alle waren natürlich auf der Seite von meiner Mutter und es war ja auch irgendwo sein soziales Umfeld, seine Freunde. Also er hat ja in dem Moment, wo er ausgeschlossen wurde, auch alle verloren.
Ja, klar.
Und aber das ist jetzt ja auch schon super viele Jahre her. Also er beschäftigt sich, glaube ich, auch mit der Thematik nicht mehr so krass. Er hat ja jetzt auch neue Freunde und so. Das ist ja alles in Ordnung und auch neu geheiratet und so. Aber es ist einfach, wie soll ich denn sagen, es ist wie ein anderes Leben. Als würde ich von einer fremden Person erzählen. Das ist richtig krass. Also als hätte ich jetzt einen Film geguckt und würde dir davon erzählen.
Krass. Ja, das kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen, wenn man da so gar nie drin war oder so. Das ist schon heftig, ey. Krass. Aber es ist ja schön, dass ihr immerhin dann so Kontakt habt. Also immerhin zum Vater noch, wenn die Mutter halt. Also ich verstehe das irgendwie, weil du kennst ja den Glauben und so und wahrscheinlich bist du deswegen halt deiner Mutter auch nicht böse, weil du halt weißt, dass sie da so stark halt einfach dran glaubt, oder?
Also ich konnte meine Mutter noch nie leiden tatsächlich. Das verstehen immer die Leute nicht, wenn ich das sage, aber sie war für mich nie eine Mutter. Ah, okay. Also ich habe halt auch in meiner Erziehung sehr viel Gewalt. Also meine Mutter hat mich auch körperlich quasi gezüchtigt und hat das auch immer mit der Bibel begründet. Also sie hat quasi dann immer so Bibeltexte gesagt, wie wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Okay. Und das sind halt Sachen, dass innerhalb der Gemeinschaft wird das toleriert. Und das wissen auch alle, es haben damals auch alle gewusst. Und es hat aber keiner was gemacht. Und ich weiß es von so vielen, denen das genauso oder noch schlimmer ergangen ist. Und das war für mich aber normal. Für mich war es normal, dass meine Mutter mich schlägt, um mich zu disziplinieren. So, ich habe ewig gebraucht, um zu merken, dass das bei anderen halt nicht so ist. Aber das ist halt. Ach, jetzt habe ich gerade meinen Faden irgendwie verloren. Wo ist er? Wo ist er?
Weil du hast gesagt, dass du deine Mutter nie mochtest, weil sie dich eben gezüchtigt hat.
Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Also bei mir war es so, ich hatte auch mit 13, 14 oder beziehungsweise war ich eigentlich schon lange Zeit sehr depressiv. Es waren immer mal so Aufs und Ab, aber ich hatte das tatsächlich schon im Teenageralter. Und es war dann halt so, dass ich mich auch selbst verletzt habe und, achso, Triggerwarnung, falls man das hier macht.
Ja, mach mal lieber, ja.
Und dann habe ich halt auch mehrere Suizidversuche gehabt, die offensichtlich nicht geglückt haben, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Also so dieses Gesamtpaket von diesem Druck, also ein perfekter Christ zu sein und du schaffst es einfach nicht. Du schaffst es einfach nicht, nicht zu sündigen und dich an alles zu halten. Dann die Probleme mit meiner Mutter. Ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Und das so, wie es mir dort ging, geht es super vielen. Geht es auch heute noch super vielen Kindern. Und das bricht mir einfach das Herz. Das bricht mir wirklich das Herz. Mir schreiben ja jetzt auch so viele Leute, die vielleicht auch ausgestiegen sind. Oder mir schreiben auch welche, die noch dabei sind. Und oh, das ist einfach so schlimm.
Vor allem, weil man halt nichts machen kann, ne? Also man ist so ein bisschen machtlos einfach.
Ja, aber das sind ja keine Einzelfälle, so, das ist ja ein Muster und das liegt einfach an dieser Organisation. Klar ist jeder Mensch ein Individuum und die Organisation schreibt ja nicht vor, bitte schlagt alle eure Kinder, aber das ist ja eher, wie soll ich sagen, dann, ne, dass es geduldet wird, dass da niemand hilft, das ist halt einfach schlimm, das darf nicht sein. Bei mir wussten das damals alle tatsächlich, dass ich, also was heißt alle, aber auch einige aus der Gemeinschaft, dass ich mich umbringen wollte und so und das versucht habe und da hat keiner was gemacht. Und auch jetzt im Nachgang, damals wusste ich das nicht, aber jetzt weiß ich ja auch, dass wahnsinnig viel Kindesmissbrauch innerhalb der Gemeinschaft stattfindet und vertuscht wird und das jetzt, also da ging es mir eigentlich noch gut, aber das hat im Ganzen dann nochmal so eine krasse Dynamik.
Krass. Aber das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum du sagst, okay, das ist für dich eine Sekte, oder? Weil du gesagt hast, du erklärst nochmal später genauer, warum das für dich eine Sekte ist. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund dann, oder?
Also die Sektenmerkmale, das kann ich gerne mal erklären. Es gibt keine rechtliche Definition vom Wort Sekte. Also es gibt nicht von Regierungsseite irgendwie eine Liste, welche Religion ist eine Sekte und welche nicht. Aber es gibt von Experten, von Beratungsstellen und so weiter, gibt es Sektenmerkmale, die sind zum Beispiel eine Endzeiterwartung, also der Glaube an den Weltuntergang, was ja Jehovas Zeugen haben, dann ein sogenanntes Heilsversprechen, also dass die Gemeinschaft quasi ihren Mitgliedern die Lösung für ihre Probleme bietet, in dem Fall ja den Glauben an Gott, dass dann am Ende eine Auferstehung kommt und so, das Loskaufsopfer von Jesus und so weiter, dann ein Schwarz-Weiß-Denken, also dass du quasi die Welt halt. Also das sieht man, oder das merkt man ja schon an dem Slang. Die Zeugen sagen, sie sind in der Wahrheit und alle anderen sind in der Welt oder sind Weltmenschen. Und okay. die, also strikt trennst quasi, entweder bist du in der Wahrheit oder du bist es nicht. Alle sind quasi böse, wenn sie nicht in der Wahrheit sind. So, also jetzt überspitzt gesagt. Und das ist aber der Ansatz. Du, also, ne, du hast quasi zwei Schichten Menschen. Und dann zum Beispiel auch die Isolation nach außen, also dass die Gruppe super geschlossen ist. Du verbringst auch hauptsächlich deine Freizeit mit anderen Zeugen. Du hast halt kaum Kontakte zu Leuten, die das nicht sind. Dann, dass es so krass ins persönliche Leben des Einzelnen eingreift. Also wie zum Beispiel Bluttransfusionsverbot ist ja super. Also das ist doch eine Sache, die sollte eigentlich jeder mit sich selber ausmachen. Medizinische Notwendigkeit, was will ich denn für meinen Körper? Und das darf doch keine Organisation vorschreiben. Solche Dinge halt, ne? Und so, ja, also gibt's noch mehr, aber auf jeden Fall, das sind so die Sektenmerkmale. Und die passen halt einfach alle auf Jehovas Zeugen. Das kann man sich nicht schönreden. Und es ist halt, abgesehen davon, ist es halt einfach auch eine Abspaltung. Die wurden Mitte der 1850er Jahre oder so in USA gegründet. Also es ist eine amerikanische Sekte.
Ja gut, und vielleicht auch dieser Zusammenhalt, oder? Dass selbst wenn man weiß, dass Kinder geschlagen werden und so, dass man dann halt nichts tut, sondern da quasi zusammenhält. Also das ist ja jetzt bei den weltlichen Menschen sozusagen auch nicht der Fall. Wenn man da was mitkriegt, dann macht man ja normalerweise schon eher was und, keine Ahnung, holt die Polizei oder...
Genau. Was mir noch einfällt, ist zum Beispiel auch wie ein internes Rechtssystem. Also wenn du sündigst, dann kriegst du ja Sanktionen innerhalb der Gemeinschaft. Und wenn jetzt zum Beispiel Dinge passieren, die laut unserem Rechtssystem, also zum Beispiel, ich habe geklaut, zum Beispiel, ne? Aber das heißt, ich habe ja nicht nur eine Strafe von der Polizei oder vom Gericht, so, sondern ich habe ja innerhalb der Gemeinschaft eine Strafe auf die Sünde. Und das ist ja viel, viel schlimmer als die weltliche Strafe. Weil die weltliche, also die Welt quasi, ist, erfüllt ja nicht das, oder erfüllt ja nicht Gottes Anforderungen. Deswegen ist es eigentlich egal, was ein Gericht sagt, sondern es zählt nur das, was innerhalb der Gemeinschaft ist. Also wenn das irgendwo Sinn macht. Deswegen bringen die zum Beispiel auch, wenn die merken, Kinder werden geschlagen oder missbraucht, was auch immer, das wird nicht von selber zur Anzeige gebracht, sondern wenn ich als Frau, also das ist eigentlich auch noch sowas Krasses, aber das sind so viele Themen, ich will euch auch nicht zu sehr
vorfassen. Nee, alles gut. Ich freue mich, dass du so viel erzählst, ich finde es super spannend.
Es ist halt, glaube ich, einfach, also ich kann voll verstehen, wenn das für irgendjemanden super schwer nachzuvollziehen ist, weil es einfach total seltsam ist, aber ja, ich versuche es euch so zu erklären, dass es wirklich logisch ist.
Ja, also es macht keinen Sinn, aber man versteht, was du meinst, so.
Okay.
Also man kann es genauso wie du dich nachvollziehen, so.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. innerhalb der Gemeinschaft ist es auch so, dass zum Beispiel die Frau unter dem Mann steht. Also es gibt keine Gleichberechtigung in dem Sinne, sondern Männer sind immer das Oberhaupt. Also es gibt quasi so verschiedene Ämter oder Vorrechte und die können halt lediglich Männer innehaben. Also zum Beispiel Älteste oder Dienstamtgehilfen, das sind quasi die, die so ein bisschen auf die komplette Versammlung so Acht geben, die halt die Aufgaben machen, die immer die Gebete sprechen und so weiter. Und in einer Versammlung, sage ich mal, sind so ungefähr vielleicht 80 bis 120 Verkündiger. Und nur, dass ihr mal so eine Größenvorstellung habt. Genau, und Frauen sind halt, also zum Beispiel schon allein am Kleidungsstil, siehst du das ja. Also du musst immer deine Knie bedecken, du darfst, musst deine Schultern bedecken, darfst keinen Ausschnitt, sollst dich nicht zu schön machen quasi. Und also sollst dich immer bescheiden kleiden und halten sich natürlich auch nicht alle 100% dran, aber du hast halt mehr Regeln als Frau, ne? Und darfst halt auch nicht in der Versammlung vor allem Gebet sprechen und so weiter. Und es gibt für diese Ältesten, gibt es extra ein Buch quasi, wo die Regeln drinstehen. Also für diese internen Verhandlungen quasi, wenn jetzt ein Mitglied aus der Versammlung zum Beispiel eine Sünde begeht, dann muss das ja verhandelt werden, was ist da eine angemessene Strafe und so weiter. Und dieses Regelwerk, dieses Ältestenbuch, also ich habe das zum Beispiel, ich habe mir das besorgt, da stehen zum Beispiel Dinge drin, wie wenn jetzt jemand anderen beschuldigt, zum Beispiel ich gehe in die Versammlung zu meinen Ältesten und sage, mich hat jemand vergewaltigt. Mich hat der und der Bruder oder der und der Älteste vergewaltigt. Dann müsste das ja theoretisch für die Person, die das getan hat, Konsequenzen haben in der Gemeinschaft. Also der müsste zum Beispiel ausgeschlossen werden oder müsste seine Vorrechte abgeben oder was auch immer. In diesem Buch steht aber, dass wenn du jemand anderen beschuldigst, musst du einen Zeugen haben, also einen zweiten Zeugen. Du bist der eine Zeuge, dir ist das passiert und du musst aber einen zweiten Zeugen haben. Und das kannst du ja gar nicht. Also entweder der andere gesteht das, dann brauchst du den nicht. Aber wenn der das nicht gesteht, wenn er das abstreitet, dann es ist ja niemand dabei, wenn jemand vergewaltigt wird.
Ja, so klar. In der Regel. Ja.
Dann wird gesagt, du kannst es dem gar nicht belegen. Und dann bist du am Ende als Frau ja noch die Böse, weil wie kannst du denn einem Mann, der dir eh übergeordnet ist, sowas Furchtbares unterstellen?
Und wenn man jetzt ganz blöd gesprochen sowas, also das aufnimmt heimlich oder so und dann das als Beweis hat, geht das? Also gibt's
naja, du weißt ja nicht vorher, wenn dir...
Ja gut, vielleicht wenn das öfter passiert, dass man dann vielleicht irgendwie schafft, eine Kamera mitzunehmen oder so, ich weiß es nicht.
Ja, also das ist, also an sich, ich verstehe den Ansatz, aber in dem Hirn des Opfers denkst du, also das Opfer denkt ja immer, der das macht, ist im Recht, weil A, es ist ein Mann und er ist quasi ja von Gott gesegnet und du musst dich ja sowieso unterordnen als Frau. Also selbst wenn du weißt oder wenn dir das nicht gut tut, du würdest niemals diesen verraten oder den bloßstellen, weil das ist ja, der ist ja trotzdem von Gott gesegnet. Eigentlich kann er doch nichts Böses machen, nicht sündigen. Das hab ich auch, also immer so gedacht, ne, dass das halt so irgendwie sein muss. Wie mit meiner Mutter so. Ich habe nie gedacht, die ist böse, die schlägt mich. Ich habe immer gedacht, nein, wieso fühle ich mich dabei schlecht oder wieso will ich das nicht? Eigentlich ist sie doch auch von Gott gesegnet. Dann kann das doch nicht so böse sein. Weißt du, du hast diesen inneren Widerspruch zwischen dem, was du glauben sollst und dem, was aber dein natürlicher Instinkt dir sagt.
Ja. Krass, ey. Ja, das kann man sich so, glaube ich, echt nicht vorstellen. Das ist echt Wahnsinn. Gladys hat noch gefragt, ob die obersten Köpfe von den Zeugen Jehovas da auch finanziell davon profitieren, quasi da so der Oberste zu sein. Also gibt es da finanzielle Vorteile, wenn man da irgendwie Oberster ist? Kriegt man da Geld für oder so?
Kann ich dir nicht sagen, weil ich tatsächlich an der Spitze noch nicht war.
Echt?
Es gibt eine sogenannte leitende Körperschaft. Das sind ältere Männer, die sitzen in New York in der Zentrale. Ich glaube schon, dass man kann das einfach nicht richtig aufdecken, weil die haben ja überall auf der Welt haben die Grundstücke, haben die Gebäude, die haben diese Zeitschriften, diese Bücher, das sind ja Massen, die in so hohen Auflagen drucken, das ist ja super viel Geld. Und offiziell finanzieren die sich nur über freiwillige Spenden.
Genau, ja, das haben wir in der Doku auch gesehen.
Haben wir das tatsächlich, also ich glaube schon, dass da noch irgendwas Krasses dahinter steckt, aber ich habe keine Ahnung, was oder wie. Ich meine, klar, die Leute, die sind ja alle, die machen das ja alle kostenlos, ne? Also die Mitglieder, keiner von denen wird ja bezahlt. Oder andersrum, die spenden halt noch was, ne? Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es funktioniert. Schon allein diese ganzen Grundstücke und Gebäude, die haben ja richtige Kongresshallen, die denen gehören. Seele, alles.
Ja, muss man ja auch irgendwie finanzieren können und nur von Spenden allein. Vor allem gerade, wenn, du hast ja gesagt, das sind jetzt keine Ärzte oder irgendwelche mit einem akademischen Grad oder so. Heißt, die machen ja dann in der Regel eher auch ein bisschen, ja, Jobs vielleicht, die nicht ganz so krass dann auch bezahlt werden natürlich. Heißt, die können ja gar nicht so das Geld haben, um dann auch dementsprechend viel zu spenden wahrscheinlich, oder?
Ja, und ich muss dazu sagen, also Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber aus der Region, dort wo ich aufgewachsen bin, da waren tatsächlich die meisten Frauen, sind gar nicht arbeiten gegangen oder nur Teilzeit, weil die dann halt mehr Zeit für den Dienst und fürs Predigen wollten. Also da war halt diese konservative die Hausfrau quasi, Mutter und halt, klar, Gottesdienerin. Und die Männer sind halt arbeiten gegangen, aber der normale Zeuge, also ich habe das ja auch damals so gelernt, ne? Höhere Bildung, weltliche Bildung ist nicht notwendig, um Gott zu dienen. Außerdem setzt man sich, wenn man studiert zum Beispiel, hat man ja super viel schlechten Einfluss durch die ganzen jungen Leute, die immer nur Party machen und Alkohol und Drogen. Und davon sollte man sich doch lieber fernhalten, weil um Gott zu dienen, braucht man ja eh nicht eine höhere Bildung. So. Und Karriereleiter ist auch schlecht. Also haben die meistens eher so eine Ausbildung und halt einen normalen Job. Und, also klar, die wollen ja die Mitglieder dumm halten. Das ist eigentlich der Grund dahinter, denke ich.
Okay. Ja, krass.
Aber Reiche gibt es wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht.
Ja, wahrscheinlich. Musi hat noch interessant gefragt, bekommst du auch Drohungen oder irgendwelche Anfeindungen von den Zeugen, weil du halt so offen über die jetzt auch sprichst?
Also man muss es, glaube ich, trennen, die Zeugenmitglieder oder die Zeugen, die Organisation. Also von der Organisation, also dass ich offen quasi jetzt zum Beispiel verklagt werde wegen dem Buch oder so, das nicht. Oder weil ich Verleumdungsklage oder so. Was aber, also wie soll ich das sagen, es gibt so, naja, wie Hardliner oder so ein paar fanatische, also es ist ja logisch, dass in der Sekte nicht größtenteils geistig gesunde Menschen sind, aber es gibt halt so ein paar, ich nenne es jetzt einfach Spinner, so, die halt, die mir Nachrichten schreiben und ganz super komisch sind und was weiß ich, aber der normale Durchschnittszeuge darf sich ja eigentlich weder mein Buch lesen noch meine Videos angucken, nichts, weil ich ja ausgeschlossen, also nicht ausgeschlossen bin, aber ich weiß nicht, ob ich ausgeschlossen bin, ehrlich gesagt, aber ich bin ja schlechter Einfluss, ich bin ja eine Abtrünnige und deswegen dürfen die sich mit meinen Sachen offiziell gar nicht beschäftigen. Aber es gibt natürlich ein paar Einzelne, die das dann halt doch machen und ja, also ich habe einen zum Beispiel, der ist ein totaler Spinner, ist ein totaler Freak und der ist mal aufgetaucht und hat mich auch mal, also ich will nicht sagen gestalkt, das ist so ein krasses Wort, aber ja doch eigentlich schon.
Krass. Ja gut, aber dann muss er das ja mitbekommen haben, das heißt, er hat sich ja dann mit dir beschäftigt, das ist ja dann eigentlich schon wieder eine Sünde, was er gemacht hat.
Ja, also ich kann es, also manche drehen sich das halt auch so, wie sie es brauchen, die Regeln, ne? Wahrscheinlich vielleicht um den größeren Zweck zu verfolgen, bei mir einen Fehler zu finden, um dann mich zu kreditieren. Ich weiß es nicht.
Wie war denn die Reaktion? Weil, also du bist ja nicht ausgeschlossen worden, sondern du hast ja selber gesagt, so, ich möchte nicht mehr, ich trete aus. Wie war da die Reaktion? Haben die versucht, dich dann wieder zurückzubekehren oder haben die gesagt, ja, okay, dann geh halt? Also wie war das?
Also bei mir war das so, dass ich meinen Ausstieg ja geplant habe im Vorfeld und ich bin dann einmal hingegangen zu der letzten, also zu diesem sogenannten Gedächtnismahl. Zeugen Jehovas feiern ja gar nichts, aber einmal im Jahr das Gedächtnismahl. Das ist quasi, das ist meistens März oder April und da sitzen alle Zeugen Jehovas weltweit zusammen, haben die Veranstaltung und dann geht Wein und Brot durch die Reihen, also quasi wie beim Abendmahl des Herrn aus der Bibel. Da gedenken die quasi dem Opfer von Jesus. Und zu dieser Veranstaltung, das war mein letzter Auftritt quasi, also da bin ich hingegangen, habe das noch mitgemacht und habe danach dann den paar Leuten, die mir wichtig waren, gesagt, dass sie mich halt niemals wiedersehen. Also ich habe mir auch vorher schon bewusst gemacht, dass wenn die das wissen, dass ich das nicht mehr möchte, dass keiner mehr von denen mit mir reden wird. Also ich bin ja in dem Moment dann für die wie tot. Und die einzigen, die kontaktieren dürfen, quasi, also offiziell sind ja eigentlich die Ältesten, also dann hat sich das natürlich ein bisschen rumgesprochen, dass ich nicht mehr kommen werde. Dann habe ich von super vielen Leuten ganz viele Nachrichten bekommen und also warum, und die wollten dann alle mit mir reden und wollten mich ja quasi retten, weil für die ist es ja so, dass ich bin ja abgefallen, ich bin ja verloren für die. Und dann, wo die aber halt gemerkt haben, also die normalen Mitglieder, das, also auch Freunde und was weiß ich, dass ich das halt nicht will oder dass ich das abblocke, ich habe mir dann auch eine neue Handynummer geholt, war das dann auch gut? Also dürfen die ja eh nicht wirklich dann so viel Kontakt mit mir haben, aber es standen dann zum Beispiel mal so Älteste vor meiner Tür und wollten mit mir reden und das habe ich aber auch abgeblockt. Also ich glaube, man kommt auch am besten einfach, wenn man das komplett rigoros abblockt.
Also genau, das war nämlich auch noch eine Frage, die gestellt wurde. Wenn die jetzt klingeln, das ist ja in der Tat so, dass die manchmal vor der Tür stehen, standen bei mir auch schon und haben dann irgendwas hier geredet. Also ich habe dann halt gesagt, nee, danke, kein Interesse, und habe die Tür zugemacht, aber ich pack sowas irgendwie gar nicht. Und aber es gibt ja Leute, die sich da drauf einlassen und sich das erstmal anhören. Ich habe vor kurzem auch, also während der Corona-Zeit, sind die natürlich dann nicht rumgelaufen von Haus zu Haus, sondern da habe ich dann Briefe in meinem Briefkasten gehabt von irgendeinem Ältesten oder keine Ahnung, wer das war, whatever, der dann so einen ganzen Brief DIN A4-Seite geschrieben hat. Und dann am Anfang dachte ich so, das wäre so eine, ich habe mich für so ein Brief Freundenprojekt mit so älteren Menschen, die im Altenheim sind, beworben. Und ich hatte mich am Anfang voll gefreut, weil ich gedacht habe, die alte Frau hat mir geantwortet, und am Ende stand dann halt so die Zeugen Jehovas und ich war voll enttäuscht, dachte so, na toll. Aber wie wird man die los, wenn die jetzt klingeln? Ich meine, so einen Brief kann man wegwerfen, aber wenn die jetzt klingeln?
Also ich kann jedem als Tipp geben, zu sagen, bitte besuchen Sie mich nie wieder. Das müssen die sich dann nämlich, also wenn man ausdrücklich sagt, dass man niemals wieder besucht werden möchte, dann müssen die sich das notieren und dürfen nicht wiederkommen. Aber zu der Corona-Situation, das ist super interessant,
Da wollte
weil
ich auch noch drauf kommen, ja.
die dürfen ja aktuell nicht predigen gehen. Und deswegen schreiben die nämlich zum Beispiel solche Briefe, oder es gibt auch super creepy so Steine. Die bemalen Steine mit diesem JWO-Logo oder was auch immer. Oder manche basteln sich auch selber Websites. Ich habe zum Beispiel bei mir auf Arbeit auch einen Brief bekommen, und dann gucke ich da drauf. Und das sind ja nicht offiziell von der Organisation, sondern das schreiben ja die Leute einzeln, wie es bei dir auch war. Und dann bin ich da war auch so eine Website angegeben von, also nicht die normale JW.org, sondern halt eine private. Aber da ging es halt auch um die Zeugen. Und es war aber irgendwie auch so russisch-deutsch, keine Ahnung. Also sie suchen sich alternative Möglichkeiten quasi, um zu predigen, weil die müssen ja auch jeden Monat berichten, wie viele Stunden verbringen die mit Predigen. Und dadurch, dass sie nicht von Tür zu Tür gehen können, müssen sie natürlich andere Möglichkeiten finden. Gestern hat mir jemand ein Bild geschickt. Da lag auf einer Parkbank in einem Umschlag so ein Text von wegen die Nacktschnecke, und die Nacktschnecke, der ihr Schleim ist super, was weiß ich, klebrig. Keine Ahnung. Und ja, die Wissenschaft orientiert sich an der Natur, und ist das Evolution oder wird das ein Gott gewesen und solche Sachen. Und das war aber auch von Zeugen. Und das liegt dann da so rum, und dann schreiben die solche Dinge, ne?
Aber wie ist es mit jetzt so Krankheiten gerade? Also Corona jetzt zum Beispiel, kriegt man das dann schon mit und nimmt man das dann schon ernst? Oder sind die dann vielleicht eher so Richtung Querdenker und glauben gar nicht dran, dass es das gibt?
Also, ich habe ja gedacht, wo das mit Corona losging, dass die Zeugen das auslegen wie Hamageddon, also der Weltuntergang steht vor der Tür. Haben sie aber nicht gemacht. Also ich hätte mich ja gefreut, wenn es jetzt mal so weit gewesen wäre. Aber nee, dauert wohl doch noch. Also ich glaube, der normale Zeuge hat nicht wirklich Angst vor Krankheiten oder vom Tod, weil er ja immer darauf aus ist. Das Leben, das richtige Leben ist ja erst das danach im Paradies. Also das Leben jetzt ist ja quasi nur übergangsweise, und eigentlich also das wirkliche wahre Leben ist ja dann das nächste erst im Paradies. Aber was sie haben, das ist auch so eine richtig lustige Info. Also viele haben so einen Weltuntergangskoffer oder so eine Tasche. Also so eine gepackte Tasche mit Unterlagen und mit wichtigen Dingen, die sie brauchen, falls halt die Welt untergeht. Also so ein, oder falls eine
Dann kann man
Naturkatastrophe
das
ist oder.
schnell schnappen und mitnehmen, so.
Genau, und die haben das wirklich so gepackte.
Krass.
Ja, also wird auch empfohlen von Seiten der Organisation. Wie hieß denn das? Nicht Weltuntergangstasche, sondern so eine. Na, einfach eine Harmagedon-Tasche. Punkt.
Okay, crazy. Dürfen, hat Musi auch gefragt, dürfen sich Zeugen impfen lassen oder lassen die sich
Ja,
nicht?
also impfen darf man sich lassen. Das ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung, aber da, also Bluttransfusion ist das einzige medizinische, wo halt eine Regel da ist. Alles andere dürfen sie machen. Ach so, ja, natürlich Organe auch nicht transplantieren, ist klar.
Okay. Ja gut. Aber wie sieht's, also wenn du sagst, dich kontaktieren auch Zeugen selber, wie sieht's da mit Social Media zum Beispiel aus? Darf man da Social Media, also Instagram und so, gibt's das da?
Das ist eine richtig gute Frage. Damals, wo ich noch in dem Alter, oder wo das so anfing, ne? So mit Facebook und so, da war das erst in der Gemeinschaft so ein bisschen wie verpönt. Also dass quasi immer gesagt wurde, ja, die Technik und man hat da super schnell, also man muss mega aufpassen, weil im Internet gibt es ja viel, also so vom Teufel, die Einflüsse sind halt super gefährlich und bla bla. Und die haben aber mittlerweile, also auch eine krasse Website, selber Apps und alles Mögliche. Und es gibt echt richtig wie Influencer bei den Zeugen.
Ach was.
Also wenn du mal bei Instagram eingibst, zum Beispiel Hashtag JW.org, das ist ja von denen die Webseite zum Beispiel, also Jehovah's Witnesses und dann Org. Und gib mal einen Hashtag JW.org, da kommen so viele Beiträge, das ist richtig krass. Oder Hashtag JW Germany oder was auch immer. Also da gibt es auch Leute, die haben richtig viele Follower bei denen. Obwohl das ja eigentlich theoretisch, man soll ja keinen Ruhm nachgehen und keine Verherrlichung, deswegen feiert man ja auch keinen Geburtstag, weil man sich ja auch nicht selbst verherrlichen soll. Aber das sehen die vielleicht auch irgendwo als Predigen an.
Krass. Ja, krass, das habe ich mich nämlich gefragt, aber dass es da wirklich wie so Influencer quasi unter denen gibt, das ist schon krass. So, ihr Lieben, wir machen hier an der Stelle so einen kleinen Cut. Ich habe nämlich auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr 2 Stunden am Stück Podcast wollt oder ob ihr lieber zweimal eine Stunde wollt. Die Mehrheit war für zweimal eine Stunde und dementsprechend habe ich jetzt hier so einen kleinen Cut gesetzt. Die nächste Folge wird es auf jeden Fall geben und zwar schon in ein paar Tagen werde ich die hochladen. Vielleicht hört ihr es ja auch super spät an und es sind schon beide Folgen hochgeladen. Also die nächste Folge wird quasi dann der zweite Teil von dieser Folge sein. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt schon mal bei Sophie fürs Dasein. Es war sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Man hat echt Einblicke bekommen, die man so überhaupt nicht wusste. Und ich kann nur so viel sagen, die zweite Folge wird auf jeden Fall mindestens genauso spannend und interessant wie das, was wir bisher hatten. Und ja, guckt gerne mal bei Sophie vorbei, solange auf Instagram. sophiejones.de heißt sie auf Instagram. Da gibt es auch zu dem Thema Zeugen Jehovas Aufklärungsvideos und auch sehr viele schöne Bilder von ihr. Und jo, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch mir gerne noch ein Follow da lassen. Sudeldeckdudel heiße ich überall auf Twitch, auf Instagram, Twitter und Co. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Die nächste Folge kommt bald und dann hören wir uns auch wieder. Bis.
Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.